herzliches Willkommen zum Frauengesundheitspodcast von Generation Pille. Mein Name ist Christina Fischer und ich helfe dir, die wirklich entscheidenden Faktoren der Hormongesundheit zu verstehen und auch in deinem Alltag anzuwenden. Und das Ganze auf ganzheitlicher und integrativer Weise. Wow, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Generation Pille. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und ich bin, glaube ich, gerade in dem schlechtesten Setup, was ich jemals hatte. Und ich hoffe, dass es nicht so krass hallt. Ich sitze in dem Bett in meinem Hotelzimmer. Ich bin nämlich gerade in Portugal und bin Dienstagabend auf die Idee gekommen, nochmal wegzufahren, weil das Live-Event liegt hinter uns. Wir hatten das erste Live-Event der Ausbildung zum Coach für integrative Frauengesundheit und ich habe so viel zu integrieren und so viel zu verarbeiten, dass ich Dienstagabend gesagt habe, hey, ich gucke jetzt ganz spontan nach einem Flug nach Portugal oder nach Spanien oder nach, mir war es eigentlich egal, wohin. Und bin jetzt hier gerade in Albufeira und deswegen habe ich einfach das Podcast-Mikrofon eingepackt und bin jetzt hier in einem Setup, was würde ich sagen, sehr ungewöhnlich ist, aber naja, Hauptsache die Podcast-Folge erscheint morgen, denn ich habe es letzte Woche tatsächlich nicht geschafft. Von daher schön, dass du da bist und schön, dass du eingeschaltet hast. Und es ist auch mal wieder eine Community-Folge. Eigentlich bräuchten wir da mal einen Jingle für. Ist ja jetzt inzwischen schon ein paar Mal erschienen und ich kriege da immer so viel gutes Feedback zu. Danke auch auf jeden Fall dafür. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht so lange drumrum. Und wieder hier der kleine Hinweis, ich kann natürlich nicht alle Fragen, die so reinschneiden, hier beantworten. Ich habe mir hier wieder ein paar rausgepickt und hoffe, dass ich dir ganz, ganz viel Mehrwert geben kann und dir hier ein bisschen was zu deinem Fall sagen kann, weil ihr könnt mir ja immer spezielle Fragen zu euch natürlich einreichen. Und über den Podcast habe ich einfach die Möglichkeit, viel ausführlicher zu sprechen. Und ja, da freue ich mich jetzt auf jeden Fall drauf. Und die erste Frage handelt sich ums Pilleabsetzen. Wie kann ich meinen Körper am besten unterstützen beim Pilleabsetzen? Ich bin mir zwar sicher, dass ich das schon ganz oft beantwortet habe, aber gleichzeitig weiß ich auch nach wie vor, dass ganz viele Frauen da draußen sich nicht trauen, die Pille abzusetzen, weil sie eben Angst haben vor den ganzen Post-Pill-Erscheinungen und Beschwerden, die ich durchaus auch total nachvollziehen kann, weil ich war selbst betroffen und ich kenne natürlich auch schon einige Frauen, die eben jahrelang Probleme haben nach dem Pilleabsetzen. Aber ganz, ganz kurz vorab, das muss nicht so sein. Es gibt durchaus Wege und Mittel, um sich gut vorzubereiten und dann kann es bei dir auch ganz beschwerdefrei sein. Also es heißt nicht gleich Pille absetzen, Chaos entsteht, es kann auch tatsächlich gut gehen. Es kommt allerdings immer so ein bisschen darauf an, wie gut bist du körperlich überhaupt in Fassung, das heißt, wie fit und gesund bist du, warum hast du damals die Pille angefangen zu nehmen, war es nur aufgrund der Verhütung oder gab es damals schon Themen, die mit der Pille in Anführungsstrichen behandelt werden sollten. All diese Faktoren sind super, super wichtig, um sich dann eben entsprechend gut drauf vorbereiten zu können, weil ich weiß, dass es sehr, sehr häufig so ist, dass die Beschwerden, wegen denen man eben die Pille dann irgendwann vielleicht verordnet bekommen hat, tatsächlich einfach wiederkommen, wenn man das Problem nicht behoben hat. Und das ist bei mir zum Beispiel die Haut gewesen. Ich habe nach dem Pilleabsetzen zum Beispiel dann sehr, sehr lange mit der Haut gestruggelt. Das war aber tatsächlich auch ein Faktor, der damals relevant war, warum ich die Pille eben bekommen habe. Und es hat sich ja nichts an der Ausgangssituation verändert. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, es ist auf jeden Fall total wichtig, dass du dich richtig vorbereitest. Es gibt ganz viele Frauen, die da reingehen und ohne jegliche Vorbereitung und danach natürlich das Chaos groß ist. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, dich mal so ja 8 Wochen, besser ist tatsächlich sogar 12 Wochen, eine Vorbereitung zu machen und hier wirklich auf die entscheidenden Faktoren hinzuarbeiten. Zum Beispiel würde ich meine Ernährung umstellen, gerade wenn du dich jetzt aktuell vielleicht noch nicht so mit Ernährung auskennst, hör gerne auch nochmal in andere Podcast-Folgen rein. Ich glaube, vor 2 Jahren, meine erste Podcast-Folge war damals hormonfreundliche Ernährung. Da kannst du gerne auch nochmal reinhören. Ist schon ein wenig her, aber da haben wir auf jeden Fall hier ganz, ganz viel zu, weil gerade der Verzicht auf Zucker, Gluten und Kuhmilch kann auf jeden Fall unterstützen. Zum einen, dass der Körper dann weniger Entzündungspotenzial hat. Das heißt, dass wir stille Entzündungen vermeiden. Und gleichzeitig kann aber natürlich auch die Darmgesundheit damit unterstützt werden. Und in dem Moment, wo wir einen gesunden Darm haben, funktioniert eben dann auch der Abbau von den künstlichen Hormonen besser, weil der eben über den Darm ausgeschieden wird. Außerdem, was man auch immer, wenn wir die Ernährung schon im Fokus gerade haben, dazu sagen darf, dass man auf jeden Fall die Ballaststoffe erhöhen sollte. Das heißt, täglich, morgens, mittags, abends gerne jegliches an Ballaststoffen integrieren. Du kannst zum Beispiel, das sage ich immer, Zucchini ist das perfekte Gemüse, um es überall mit reinzumachen, weil es relativ geschmacksneutral ist. Wenn du zum Beispiel Porridge frühstückst, kannst du ganz, ganz einfach dir Zucchini hobeln und eben dann mit in den Porridge reinmischen. Achte dann nur immer drauf, dass du auch noch Proteine zuführst. Genau, aber das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Oder du machst dir Ofengemüse oder du achtest drauf, dass du dir regelmäßig vielleicht auch Salate machst. Da kannst du zum Beispiel auch Bitterstoffe mit integrieren. Dann solltest du auf jeden Fall auch darauf achten, dass du genügend Omega-3-Fettsäuren zu dir nimmst. Fettreicher Fisch zum Beispiel. Oder auch, du kannst zum Beispiel, gerade wenn wir beim Frühstück sind, Chiasamen, Hanfsamen, das ist alles reich an Omega-3. Frisch geschrotete Leinsamen kann man zum Beispiel auch noch als Unterstützung dazu nehmen. Und das kann man super gut auch über Salate zum Beispiel streuen. Dann antioxidantienreich, auch das ist ein wichtiger Part. Alles, was sehr stark gefärbt ist, wie zum Beispiel rote Beete oder auch dunkle Beeren, da auf jeden Fall immer auf die Bioqualität achten. Aber das sind auf jeden Fall Dinge, die deinen Darm unterstützen können und eben dann auch eine Bindungsfähigkeit haben, sodass eben dann synthetische Hormone leichter aus dem Körper raustransportiert werden können. Gut, dass ich über mich selbst lachen kann. Was auch wichtig ist und zur Vorbereitung gehört, ist, die Nährstoffe im Blut zu testen. Weil wir wissen, dass die Pille ein Nährstoffräuber ist. Das heißt, unter der Pille braucht der Körper eben deutlich mehr Nährstoffe wie sonst. Und wenn wir sowieso schon dann vielleicht nicht supplementieren, dann kann es natürlich sein, dass gerade der Part uns auch zum Verhängnis wird, weil ein Nährstoffmangel kann der Grund sein für so gut wie jede hormonelle Disbalance. Und das sind eben entsprechend dann natürlich auch die Post-Pill-Themen, die da so aufkommen. Deswegen Zink, B-Vitamine, Selen, Eisen, Vitamin D, das würde ich auf jeden Fall alles checken, bevor ich absetze und dann entsprechend schon vor dem Absetzen entsprechend auffüllen und da auf jeden Fall dran arbeiten, dass man eben da wirklich gut dasteht, was die Nährstoffe anbetrifft. Von daher, das gehört auf jeden Fall auch mit zur Vorbereitung. Hier ist es nur wichtig, dass man auch die richtige, im richtigen Medium abnimmt. Also es gibt ja Vollblut und es gibt das Serum. Da ist es ganz wichtig, dass man gerade die Mineralien zum Beispiel im Vollblut abnimmt. Ja, dass man da vielleicht sich auch nochmal Hilfe sucht und du kannst hier vielleicht auch gerne in den Rebalance-Kurs kommen, wenn du dir unsicher bist, weil Rebalance eine super Vorbereitung ist durch die ganzen Lebensbereiche, die Ernährung durchforstet, aber auch ein bisschen was zu Nährstoffen und generell dem hormonfreundlichen Leben und der richtigen Entgiftung. Da ist das auf jeden Fall im Kurs inkludiert und kann dir auf jeden Fall eine gute Vorbereitung sein, um die Pille abzusetzen. Ganz wichtiger Punkt, den ich hier auf jeden Fall auch aufführen möchte und den ich auch durchaus bei Kundinnen sehe, die zu mir kommen, weil sie ja lange Post-Pill-Themen haben. Und das ist auf jeden Fall Stress reduzieren und den richtigen Zeitpunkt auswählen. Ich habe zum Beispiel eine Kundin gehabt, liebe Grüße Laura, wenn du das jetzt hörst, die damals die Pille abgesetzt hat, als sie sich frisch getrennt hat von ihrem Freund und die Eltern auf Weltreise waren oder unterwegs waren, im Urlaub waren, länger nicht da waren, ich weiß es nicht mehr genau, aber es waren auf jeden Fall ganz, ganz viele Faktoren plus noch ein Jobwechsel und es war so viel Stress im Umfeld und das ist für den Körper ja durchaus und für das Nervensystem erstmal sehr anstrengend, solche Zeiten überhaupt zu verarbeiten. Und wir wissen, wenn wir ein dysreguliertes Nervensystem haben, dann spiegelt sich das auch im Hormonsystem wider. Das heißt, das beeinflusst das natürlich. Deswegen den richtigen Zeitpunkt wählen, das ist so wichtig fürs Pille absetzen, dass eben der Stress gar nicht so entflammt und wir da einfach in einem guten, entspannten Zustand sind und vielleicht sonst auch was für unsere Stressreduktion machen. Das heißt, aktives Stressmanagement betreiben. Wenn wir nochmal ganz kurz zurückgehen, mir fällt gerade noch ein Punkt ein. Wir hatten ja eben das Thema mit den Ballaststoffen, Ballaststoffe erhöhen, um die Darmgesundheit auch zu fördern. Was auch ganz, ganz wichtig ist und hier vielleicht nochmal für dich auch so ein kleiner Marker ist, wenn du eher tendenziell zu Verstopfungen neigst, solltest du das auf jeden Fall versuchen anzugehen, weil das ist einfach der Entgiftungsweg schlechthin, der einfach ganz wichtig ist. Und wenn du zum Beispiel nur alle 3 Tage einmal auf Toilette gehst, und wir reden hier nicht von Pipi, dann ist das zu wenig. Also man sollte so 1 bis 2 Mal am Tag einmal auf jeden Fall, 2 Mal ist besser, ein 3. Mal ist auch gut, wenn es in guter Konsistenz ist. Ihr könnt da gerne mal die Pristel-Stuhlform-Skala googeln und da solltet ihr Typ 4 sein, dann spricht das dafür, dass ihr einen stabilen Stuhl habt und der eben dann auch für eine gute Darmgesundheit spricht. Wir haben jetzt den Darm angesprochen, aber alle wissen da draußen natürlich, und das ist das, was man, glaube ich, auch als erstes hört, wenn man übers Pille absetzen liest, dass natürlich auch die Leber super wichtig ist. Die Leber ist unter der Pilleneinnahme einfach in einer Dauerbeschallung. Ja, also die Pille arbeitet mit dem sogenannten First-Path-Effekt. Das heißt, die ist so hoch dosiert, dass die Leber die Pille nicht entgiften kann. Ist ja auch schlau, weil wenn sie die entgiften könnte, hätten wir keinen Schutz. Ja, also dann würde die Verhütung eben entsprechend nicht so funktionieren, wie sie sollte. Deswegen ist sie eben so hoch dosiert, dass die Leber das gar nicht schaffen kann. Und du kannst dir vorstellen, wenn du täglich eine Pille schluckst, ein Medikament schluckst, gegen das der Körper versucht anzukommen und ja entsprechend das eben versucht rauszubekommen tagtäglich, dann ist die Leber in so einer, ja, in so einem Dauerrhythmus und so am Dauerarbeiten. Und die Pille entgiften ist ja nicht das Einzige, was die Leber so tagtäglich macht, sondern mit jedem Stoff, mit dem du in Verbindung kommst, den der Körper als schädlich ansieht, das versucht der Körper erstmal zu entgiften. Ganz großes Beispiel, und das ist, glaube ich, bin ich gerade auch dem Ganzen ausgesetzt, weil hier, wenn ich aus dem Hotelzimmer rausgehe, riecht das so krass nach irgendeinem Raumduft, und Raumdüfte, Parfüms, alles, was Duftstoffe sind, das entgiftet die Leber genauso, weil das eben für den Körper Belastungen sind. Und das sollten wir uns einfach auch täglich bewusst machen, dass wir einfach auch neben der Pille eben auch ganz, ganz viele andere Duftstoffe und Chemikalien haben, die für unseren Körper belastend sind. Deswegen auf jeden Fall, wenn wir darüber sprechen, die Leber zu entlasten, sollten wir auf jeden Fall am besten auch in der Zeit vorm Pille absetzen und auch danach Düfte und so weiter verzichten, die jetzt nicht natürlicher Natur sind. Und um so halt einfach zum Beispiel auch die Leber ein bisschen zu entlasten. Was man zusätzlich aber auch machen kann, ist, die Leber zu unterstützen, indem wir Leberwickel machen. Google da am besten mal, wo genau die Leber liegt, damit du es auch an der richtigen Stelle machst. Und am besten mit einem feuchten Handtuch und einer Wärmflasche. Und da kann man dann wirklich auch mal das gleichzeitige Stressmanagement, also es ist 2 in 1 das Tool, da kann man auf jeden Fall die Leber zusätzlich anregen und unterstützen. Und das würde ich auf jeden Fall auch machen, gerade dann, wenn du auch abgesetzt hast. Also da würde ich das auf jeden Fall fortführen. Darm und Leber einfach in der Zeit nach dem Absetzen auf jeden Fall auch im Blick halten. Was ich bei mir immer empfehle und wo ich dann manchmal auch auf stutzige Gesichter treffe, ist, dass ich sage, 2 bis 3 Monate nach dem Absetzen kein Alkohol trinken. Weil auch Alkohol ist natürlich eine absolute Belastung für unser Entgiftungssystem. Und da reden wir schon von einem Schluck. Also der Körper ist einfach
ja, mit, ja, mit dem Alkohol beschäftigt. Und da müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir das versuchen auch zu minimieren. Was ich immer empfehle, ist zum Beispiel, gerade weil wir jetzt schon so ein bisschen bei den Entlastungsmaßnahmen sind, mit Bittertees zum Beispiel auch zu arbeiten. Es schmeckt nicht geil, hat keiner so richtig Bock drauf, aber ich sag immer, wenn du einen Schnaps trinken kannst, dann verziehst du auch ein bisschen das Gesicht, so ähnlich ist es mit dem Bittertee auch, aber der ist gut für dich und der tut einfach unheimlich gut und die Leber liebt eben Bitterstoffe und so kannst du da sehr, sehr gut arbeiten. Was ich dir noch mitgeben möchte, bevor du dich ja in die Vorbereitung begibst, habe Vertrauen in deinen Körper. Der Körper kann das schaffen. Der Körper schafft so viel und wir sollten nicht uns nur mit Horror-Stories beschäftigen, sondern tatsächlich uns auf das konzentrieren, was wir auch in unseren Händen haben und Händen halten und machen können. Und da gibt es so, so viel und darauf sollten wir uns besinnen und uns nicht, wie gesagt, da Horror-Stories ausmalen, wie es sein könnte. Und selbst wenn die Haut vielleicht mal eine Zeit lang verrückt spielt, dann ist das alles noch kein Drama und du wirst mit Sicherheit auch wieder da rauskommen, wenn du die richtigen Stellschrauben hast. Und du kennst ja auch hier den Podcast, du kennst Generation Pille, du kennst vielleicht auch unser Programm, unsere Programme und dann wirst du auf jeden Fall eine Lösung finden, da bin ich mir ganz sicher. Die nächste Frage. Was soll ich machen, wenn mein Arzt mir wegen starker Migräne die Gestagenpille verschreibt? Puh, also, generell scheinst du ja schon ein Gefühl der Abneigung zu haben, weil sonst würdest du nicht in diese Fragebox schreiben. Und generell finde ich persönlich, dass wir viel, viel eigenverantwortlicher mit uns, unserer Gesundheit und unseren Symptomen umgehen sollten. Wenn mir jetzt also ein Arzt die Pille verschreibt aufgrund meiner Migräne und da erzähle ich jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, dass die Pille durchaus das ganze Thema, wenn dann nur unterdrückt, wenn nicht sogar schlimmer macht, weil wenn wir mal Nebenwirkungen der Pille lesen, dann haben wir ganz oft, dass da steht Migräne, also das mal nebenher gesagt, aber ich glaube, dass wir viel, viel mehr hinterfragen müssen, wo kommen Symptome her, wieso habe ich dieses Symptom und was sagt mir dieses Symptom? Und da kann man auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen natürlich arbeiten und denken. Wenn wir uns jetzt erstmal die Ursachen von Migräne anschauen, da haben wir erstmal eine Fehlregulation des Nerven und Gefäßfunktionen im Gehirn. Na, also das löst erstmal die Migräne aus. Und da müssen wir jetzt dann schauen, was gibt es da für Stellschrauben, warum das Ganze eben da auftritt. Warum haben wir so eine Störung? Das können zum Beispiel natürlich auch die Hormone sein, die hormonellen Schwankungen, die natürliche hormonelle Schwankung, die das Ganze begünstigt. Also zum Beispiel während der Periode oder vielleicht auch vor der Periode. Ja, das ist so die typische Zeit. Da würde ich mich erstmal, gerade wenn es jetzt darum geht, die Pille zu nehmen, erstmal schauen, ist das überhaupt hormonell bedingt? Das heißt, wann tritt das auf? Tritt es immer zu gleichen Zeiten auf oder nicht? Hier ist auf jeden Fall Zyklus-Tracking ein sehr, sehr gutes Tool. Gerade, klar, kannst du nicht machen, wenn du die Pille nimmst, weil dann hast du keinen Zyklus. Aber generell ist auf jeden Fall Zyklus-Tracking da sehr, sehr hilfreich, um erstmal so eine Vorahnung zu bekommen, ob es überhaupt hormonell bedingt ist. Wenn ja, sollte man herausfinden, wann tritt es immer auf? Und dann kann man auch herausfinden, welche Disbalance könnte dahinter stecken. Dann ist natürlich ein weiterer Punkt, dass da auch zum Beispiel Fehlhaltungen oder körperliche Ursachen da sein können. Ja, gerade Verspannung im Schulter- und Nackenbereich ist da auf jeden Fall was ganz, ganz vorne dabei ist. Die Halswirbelsäule, da würde ich mich auf jeden Fall auch mal osteopathisch, chiropraktisch oder von einem Physiotherapeuten durchchecken lassen, um da einfach auch zu gucken, was kann da noch Thema sein. Dann auch ein ganz wichtiger Punkt, der sehr, sehr häufig unterschätzt wird und ich sehe das bei mir zum Beispiel, die Ernährung. Ich bin tendenziell nämlich auch eine Migräne-Kandidatin, wenn ich viel Stress habe und wenn ich dann schlecht esse in Form von zu selten, also zu unregelmäßig, dann ist das bei mir auf jeden Fall ein Trigger, der Migräne auslösen kann und dann ist mir wirklich auch schlecht und schwindelig und dann hilft auch nicht viel außer hinlegen und Ruhe bewahren. Von daher, ich kann das so ein bisschen nachempfinden und weiß bei mir zum Beispiel, was die Ernährung für einen absolut hohen Stellenwert hat bei mir und wie ich das eben dann auch im Griff behalten kann. Also regelmäßig essen, ganz wichtig. Aber es gibt auch Nahrungsmittel, Lebensmittel, die tendenziell das auslösen können, weil sie vielleicht zum Beispiel den Blutzucker zu hoch hochtreiben oder vielleicht sehr histaminhaltig sind oder du bestimmte Unverträglichkeiten hast, die dann eben die Migräne triggern. Und wenn wir bei dem Wort Trigger sind, möchte ich hier auf jeden Fall sagen, dass jede Migränepatientin andere Trigger hat. Und ich habe zum Beispiel mal eine Kundin gehabt, chronische Migränepatientin über ganz, ganz viele Jahre, mit mehreren Anfällen die Woche, noch ganz jung auch. Und wir haben die Migräne so hinbekommen, dass sie jetzt alle 3 Monate mal Migräne hat, aber sonst kamen wir halt von mehreren Anfällen die Woche. Und wir haben vor allem daran gearbeitet, dass sie ein besseres Verständnis für die Trigger bekommt. Das heißt, in welcher Konstellation, was war an dem Tag, was ist passiert, bevor die Migräne eingesetzt hat? Gibt es da eine Regelmäßigkeit? Gibt es da irgendwelche konkreten Auslöser? Und bei ihr war es zum Beispiel so, dass wenn es viele Ereignisse ohne Pause hintereinander gab, zum Beispiel in der Weihnachtszeit, sie war zum Beispiel in einem Orchester und war trotzdem noch super engagiert in der Uni als freiwillige Arbeiterin, hat noch selbst studiert, Sport, dies, das, talala. Also einfach sehr, sehr viel gemacht. Und wenn wenig Zeit zwischen Verpflichtungen waren, dann war bei ihr relativ klar, okay, dann kommt die Migräne, wenn sie nicht rausgehen kann an die frische Luft und wenn eben viel Zucker konsumiert wird. Und wenn das noch in Kombination aufeinander trifft, dann war die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Migräne kam. Das heißt, versuch mal herauszufinden, ob es eine Regelmäßigkeit gibt und ob es bestimmte Trigger gibt. Und ich bin mir sicher, da gibt es welche. Wenn du da Unterstützung brauchst, ich würde dir das raten, weil man selbst ist so ein bisschen blind oft für Gegebenheiten. Also melde dich gerne, da können wir gerne auch zusammen sonst nochmal drauf schauen. Was aber auch sehr häufig ist, ist, dass unterdrückte Emotionen hinter der Migräne stecken. Geh mal in dich und schau, ob du vielleicht irgendwas nicht zulässt, nicht verarbeitet lässt, nicht rauslässt und dadurch, durch dieses Unterdrücken, der Körper seinen Weg sucht, eben genau das entweichen zu lassen, was da unterdrückt wird. Das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade Angst, Ärger, Traurigkeit. Ja, es können auf jeden Fall Emotionen sein, die hinter Migräneanfällen stecken. Aber auch mentaler Druck und Perfektionismus. Auch das, ich weiß, wir Frauen sind alle ein bisschen perfektionistisch, aber gerade Frauen mit einem sehr hohen Leistungsanspruch an sich selbst tendieren eher dazu, Migräne zu entwickeln. Und hier hinterfragt gerne auch mal, ob vielleicht man irgendwo ein bisschen den Perfektionismus auch reduzieren kann, den du an den Tag legst, weil das kann auf jeden Fall auch schon für ein besseres Gefühl für die Migräne, aber natürlich auch für eine Reduktion stehen. Was auch noch sein kann und was ich auch immer ganz, ganz spannend finde, ist die Leberbelastung. Also gerade in der TCM steht die Leber da im engen Zusammenhang mit Migräne, weil man sagt, dass eben dann der Energiekanal beziehungsweise die Energie generell nicht so gut fließen kann und dann sozusagen sich im Kopf festsetzt. Da kann man auf jeden Fall auch mal dran denken, dass man da die Leber entlastet. Und das habe ich bei meiner Kundin mit Migräne übrigens gesehen damals, weil chronische Migräne hat oft oder bringt oft mit sich, dass die Patientinnen sich nicht anders zu helfen wissen und vor allem Schmerzmittel konsumieren. Und Schmerzmittel wiederum sind natürlich auch eine absolute Leberbelastung. Und wenn ich regelmäßig Schmerzmittel nehme, dann macht sich das irgendwann bemerkbar. Meine Kundin, meine Migränepatientin, die eben dann bei mir Kundin wurde, die hat ganz, ganz schlechte Leberwerte gehabt. Und Leberwerte brauchen ziemlich lange, bis sie schlecht werden. Also auffällige Leberwerte sind schon immer das Zeichen für Alarm. Wir müssen hier dringend was tun. Und deswegen jetzt nochmal zu deiner Anfangsfrage zurückzukommen. Die Pille, wenn du eh schon vielleicht auch ein Entgiftungsthema hast, deine Leber vielleicht nicht so entgiften kann, wie sie sollte oder nicht so gut arbeitet, und du jetzt noch die Pille reingibst, dann wird es die Migräne nicht lösen und es wird dein Problem nicht lösen. Von daher, ich würde an deiner Stelle all diese Dinge, die ich jetzt eben aufgezählt habe, mal durchdenken und dir vielleicht dann Unterstützung holen, um eben da ein bisschen tiefer reinzugehen und vielleicht dann auch zu erarbeiten, wo kommt die Migräne tatsächlich her und was ist der Auslöser. Dann, heute ist Tag der Pillenentnahme hier. Die nächste Frage. Pillenhormone werden im Fettgewebe eingelagert. Falls ja, macht eine Diät nach dem Absetzen Sinn? Ich finde die Frage super, so nach dem Motto, naja, wenn ich das Fett loswerde, dann habe ich auch keine Probleme mehr mit den synthetischen Hormonen, die sich irgendwo abgelagert haben. Und hier müssen wir vielleicht erstmal verstehen, dass die synthetischen Hormone der Pille sich in ganz unterschiedlichen Weisen im Körper ansammeln und auch gespeichert werden. Und müssen wir zum einen an das Fettgewebe denken, das ist richtig, an die Leber, an den Darm, aber auch an das andere Gewebe oder auch eben der Blutkreislauf ist natürlich da auch mit beteiligt, weil über den Blutkreislauf zirkulieren diese Hormone eben auch. Ja, also das ist auf jeden Fall erstmal ganz wichtig zu verstehen. Synthetische Hormone, die eben über die Pille eingenommen werden, sind erstmal fettlöslich, weshalb sie eben auch diese Fähigkeit haben, sich im Fettgewebe anzureichern, ne? Also sich da eben auch festzusetzen. Das ist auf jeden Fall erstmal richtig. Aber bei welchem Körper funktioniert die Entgiftung denn gut? Eben keine Körper, die stark übergewichtig sind, sondern eben bei dem Körper, bei dem der Stoffwechsel gut funktioniert. Und ich würde jetzt einfach mal unterstellen, dass in dem Moment, wo wir eben auch einen übergewichtigen Körper haben, die Entgiftungsleistung verlangsamt ist, weil der Stoffwechsel auch langsamer ist. Und der Stoffwechsel ist einfach ganz, ganz entscheidend, dass eben Hormone ausgeschieden werden und abgebaut werden. Und das geht eben langsamer, meistens, wenn wir Übergewicht haben. Deswegen ist generell die Frage nicht unbedingt die Fettzellen generell, sondern eher der Stoffwechsel ist relevant, dass wir uns den eben anschauen, dass der richtig funktioniert. Na, also durch den Abbau von Fettgewebe kann man natürlich den Körper entlasten und dann auch unterstützen, weil die eingelagerten synthetischen Hormone eben dann eben auch abgebaut und freigesetzt werden in dem Moment, wo der Stoffwechsel besser funktioniert. Na, also deswegen ein aktiver Stoffwechsel, da geht mit einher, dass die Leber gut funktioniert, dass die Nieren gut funktionieren, dass aber auch der Darm gut funktioniert, also die Entgiftungsorgane einfach gut arbeiten, weil so können natürlich dann auch die Hormone entsprechend gut entgiftet werden. Na, also hier ist auch wieder der Stichpunkt, den wir am Anfang hatten, gesunde Ernährung, reich an Omega-3-Fettsäuren, wenig Entzündungspotenzial reinbringen in den Körper, das heißt Zucker, Gluten, Kuhmilch am besten vermeiden. So kann man auf jeden Fall durchaus den Stoffwechsel erstmal ein bisschen ankurbeln. Und man muss immer so ein bisschen aufpassen, gerade wenn es um Abnehmstrategien geht, dass man vor allem während dem Pilleabsetzen jetzt nicht noch auf die Idee kommt, irgendwie stark seine Kalorien zu reduzieren, weil dann kommt der Körper in den richtigen SOS-Modus. Ja, und dann kann sich zum Beispiel auch eine hypothalamische Amenorrhoe entwickeln. Das heißt, es kann sich dann auch tatsächlich manifestieren, dass die Pille vielleicht gar nicht zurückkommt, weil der Körper so unter Stress ist. Da muss man einfach so ein bisschen aufpassen und im Kopf behalten, dass eben vor allem auch die ausreichende Kalorienzufuhr für die Schilddrüse, für den Stoffwechsel, für den Körper generell einfach super wichtig ist. Aber natürlich auch, wie ich eben schon mal kurz in dem Beispiel davor gesagt habe, ist die Leber auch ganz, ganz zentral und wichtig. Und hier sollten wir auf jeden Fall dran arbeiten, da die Leberfunktion zu unterstützen, dass eben die synthetischen Hormone rauskommen. Das braucht Zeit und gerade wenn wir eben Übergewicht haben und die synthetischen Hormone sich auch in den Fettzellen festgesetzt haben, dann kann das durchaus auch länger dauern. Aber hier den Stoffwechsel richtig in Gang zu bringen, das ist wirklich das Entscheidende. Und hier dran würde ich an deiner Stelle auf jeden Fall arbeiten. Was noch dazu zu sagen ist, ist, dass Fettzellen generell Östrogen produzieren. Das heißt, es ist sehr häufig, dass wenn man an Übergewicht leidet, auch die Tendenz hat, eine Östrogendominanz zu entwickeln. Und das ist meistens eben auch das Problem, warum wir eben viele Beschwerden haben, wie PMS, aber natürlich auch eine starke Periode, schmerzende Periode. All diese Dinge können sich eben aufgrund von zu viel Östrogen im Körper eben auch manifestieren. Und da sollten wir auf jeden Fall sowieso dran arbeiten, das eben auch in den Griff zu bekommen. Östrogen und Fettzellen generell hat auf jeden Fall auch eine Verbindung, weshalb das auf jeden Fall ganz, ganz entscheidend ist bei Problemen, dass man eben da Darm, Leber unterstützt, den Stoffwechsel richtig in Gang bringt, um so das Hormonsystem auch wieder auszubalancieren. Dann habe ich noch eine weitere Frage mitgebracht. Und zwar, das ist auch schon die letzte für heute, erhöhte Libido kurz vor der Periode. Und ich habe mich kurz wiedererkannt. habe tatsächlich noch nie darüber nachgedacht. Nur, dass ich bei mir weiß, dass meine Libido auf jeden Fall stark ansteigt, kurz vor der Periode, so ein, zwei Tage davor. Und es ist eigentlich auch nur logisch, weil man jetzt, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und habe dann, ja, wie gesagt, gedacht, ja, that's me. Und macht hormonell natürlich auch Sinn, weil Progesteron, das ist das Hormon, das ja in der Lutealphase, das heißt die Phase vor der Periode, eben das Haupthormon ist. Und Progesteron wirkt eher beruhigend und kann zum Beispiel auch die Libido dämpfen. Es gilt ja als Entspannungshormon und gerade macht das ja auch nur Sinn physiologisch, wenn wir zum Eisprung hin zum Beispiel dann eine Eizelle einnisten, dass wir dann erstmal ein bisschen runterfahren und ein bisschen ruhiger sind. Und kurz vor der Periode, um genauer zu sein, meistens zwei Tage vor der Periode, fallen die Hormone Östrogen und Progesteron ab. Also wenn du nicht schwanger bist, dann fallen die ab und dann setzt die Periode wieder ein. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass dieses Absenken das Ganze auslöst. Ja, dass im Grunde genommen genau diese zwei Tage vor der Periode, wenn die Hormone eben dann runtergehen, dass das eben entscheidend ist und dazu führen kann, dass deine Libido steigt. Was aber natürlich auch ganz, ganz spannend ist, ist die Kombination mit den Neurotransmittern, weil wir wissen auch, dass Progesteron bzw. Östrogen zum Beispiel sehr stark Serotonin fördernd ist und in der Lutealphase, und das ist ja auch ein Thema, warum PMS zum Beispiel da sein kann, wenn nicht genügend Serotonin produziert wird. Gibt es auch eine Folge, übrigens könnt ihr auch nochmal ein bisschen zurückschauen, habe ich schon mal drüber gesprochen, Serotonin, wie das eben zusammenhängt und warum wir da schlechte Laune haben oder eben auch nicht. Genau, aber dadurch, dass eben Progesteron dann abfällt vor der Periode, kann es auch sein, dass Serotonin und auch der Dopaminspiegel wieder angehoben wird und das kann auch wiederum die Laune heben und das wiederum kann auch die Lust heben. Also das ist auf jeden Fall ganz spannend. Was aber auch noch ein weiterer Punkt ist, ist, dass auch zur Periode hin tatsächlich die Durchblutung des Beckenbereichs wieder verstärkt wird. Und das kann tatsächlich auch dazu führen, dass die Nervenzellen besser erreicht werden und wir einfach auch mehr Lust empfinden. Und das finde ich eigentlich auch richtig spannend, dass unser Körper echt crazy ist, was das angeht, weil gerade die Männer sind ja sehr gleichbleibend über, wir haben ja keinen Zyklus, also sind einfach immer gleichbleibend. und wir Frauen sind halt einfach super verschieden. Und von daher, das können aber so ein bisschen die Ursachen sein, die eben hormonell dahinter stehen, wenn wir plötzlich vor der Periode mehr Lust auf Sex haben. Ja, das war's auch schon mit dieser Folge hier heute. Ich hoffe, dass du für dich wieder einiges mitnehmen konntest, hier aus meinem bisschen ungewohnten Setup. Ich hoffe, dass die Tonqualität trotzdem stimmt und in Ordnung ist. Von daher dir einen ganz, ganz tollen Freitag, ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder.